Hand, unsere Beine, unsere Hände bringen euch Milliarden ohne Ende. Unsere Beine, unsere Hände bringen euch Milliarden ohne Ende. Unsere Beine, unsere Hände bringen euch Milliarden ohne Ende. Unsere Beine, unsere Hände bringen euch Milliarden ohne Ende.
Guten Abend, Sie hören Lora München auf der 92,4 MHz mit der Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Heute wie immer am zweiten Mittwoch im Monat senden die Verdi-Frauen. Unsere Themen diesmal: Streiks bei der Post. Wir berichten von der Streikversammlung der Beschäftigten am 6. Februar, auf der auch Kolleginnen des öffentlichen Dienstes Solidaritätsgrußworte überbrachten. Der rote Wecker, den Sie am Anfang der Sendung schon hörten, umrahmte die Veranstaltung musikalisch. Und auch in dieser Sendung beschäftigt uns das Thema Gesundheitswesen am Anschlag. Was tun? Wir bringen Auszüge aus dem Podcast von Radio Lora zum Thema Krankenversorgung in den Kliniken. Dort diskutieren wir mit drei Gesundheitsexpertinnen. Dr. Jenny Auffenberg von der Arbeitnehmerkammer Bremen und Mitgrid Genster von Verdi. Und die dritte im Bunde ist Dr. Cornelia Heinze von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. An der Technik begleitet uns diesmal Felix und Amir. Vielen Dank dafür. Martina Helbing wünscht Ihnen informative Unterhaltung. Am Montag hat Verdi in vielen Städten Deutschlands zum Streik bei der Post aufgerufen, auch in München. Die Mitarbeiterinnen der Post waren während der Pandemie und darüber hinaus starken Belastungen ausgesetzt. Die Zunahme der Lieferungen stieg stark an, weshalb der Konzern hohe Gewinne eingestrichen hatte, aber nur sehr wenig nach unten abgeben mochte. Insbesondere wurde das Postzentrum in der Arnulfstraße bestreikt und auf der Kundgebung kamen zahlreiche Kolleginnen aus anderen Bereichen von Verdi, um ihre Solidarität zu bekunden. Wir waren vor Ort. Verdi-Geschäftsführer Heiner Birner erläutert auf der Kundgebung nochmal, warum die Forderung nach 15% mehr Lohn gerechtfertigt ist.
15% Forderung in den letzten 20 Jahren hätten euch manche für verrückt erklärt und gesagt, was, ihr spinnt doch wohl, das kann man nicht fordern. Aber wir leben in einer anderen Zeit. 2022 hat sich die Welt verändert und die Teuerungsrate von rund 10% im letzten Jahr, die hat vieles verändert. Die hat bei denen, die wenig verdienen, Existenzsorgen ausgelöst. Wie kann ich meinen Strom zahlen? Wie kann ich die Gasrechnung zahlen? Wie kann ich die Abschläge überhaupt finanzieren? Wie soll es weitergehen? Wer heute im Supermarkt einkauft und das gleiche einkauft wie 2021, zahlt ein Drittel mehr. Da ist nichts mehr im Einkaufswagen. Und jeder muss irgendwo schauen, wo kann ich überhaupt noch sparen? Und wer wenig verdient, der hat wenig Möglichkeiten zu sparen. Und deshalb ist die Forderung 15%, auch wenn sie im ersten Anschein hoch erscheinen mag. Die ist ja eher moderat. 10% Teuerungsrate letztes Jahr, weitere 5-8% in diesem Jahr. Wenn man das zusammenzählt, sind die 15% viel zu wenig, die als Forderung hier aufgestellt worden ist. Und diese Forderung ist nicht nur berechtigt, dafür müsst ihr euch als Postbeschäftigte nicht rechtfertigen und nicht euch begründen, sondern diese Forderung ist notwendig, weil alles, was unter den Preissteigerungen als Lohnerhöhung durchgesetzt werden kann, führt zu einem realen Einkaufsverlust, zu einem Reallohnverlust. Das heißt, ihr könnt euch hernach weniger leisten als vorher, wenn die Teuerungsrate nicht durch Lohnerhöhungen ausgeglichen werden. Wie schaut es auf der Unternehmensseite aus? 8,4 Milliarden Euro Gewinn. Und für die Beschäftigten soll am Ende nichts übrig bleiben. Nichts übrig bleiben, obwohl ihr bei Wind und Wetter draußen seid. Heute ist es kalt, an anderen Tagen schneit es und an anderen Tagen ist es sau heiß oder es regnet. Die Paketzusteller und die Postzusteller, die Briefzusteller und die Zustellerinnen natürlich müssen bei all diesen Wetterbedingungen raus. Andere arbeiten in der Schicht, hier im Briefzentrum, im Verteilzentrum. Der Zeitdruck, haben die Vorredner schon gesagt, gestiegen in den letzten Jahren ohne Ende. Die meisten schaffen ihre Tour in der vorgegebenen Zeit kaum mehr oder überhaupt nicht mehr. Und dann kommt noch das körperlich Schwere dazu. All das lässt die Arbeitgeberseite kalt, wenn sie in zwei Verhandlungsrunden kein Angebot vorlegen, dann ist das eine Unverschämtheit. Dann ist das keine Wertschätzung, sondern, ich wiederhole mich, das ist eine Unverschämtheit ohnesgleichen.
Soweit der Bezirksgeschäftsführer von Verdi, Heiner Birner. Die Stimmung auf der Versammlung war trotz der Eiseskälte gut. Hören Sie einige streikende Postbeschäftigte.
Wir sind ja hier, weil wir ja ein bisschen mehr Lohn wollen, dass wir in München überleben können. Und wir hoffen, dass wir das bekommen.
Und die Stimmung ist gut, oder? Die Stimmung
ist bis gut. Jetzt schon, ja.
Schauen wir mal. Das ist jetzt heute der erste Streik, Warnstreik, oder? In der Frühschicht bei uns, ja. Ja, ist der erste Warnstreik. Und wie ist das jetzt weiter geplant?
Ja, es sind jetzt in ein paar Tagen ist die letzte Verhandlung. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Okay. Wenn es nichts wird, dann müssen wir lange streiken.
Also, wenn es nichts wird, dann müssen wir lange streiken. Also, wenn von den Arbeitgebern kein Angebot kommt, wollen sie so lange in Streik treten, bis ihre Forderung erfüllt ist.
Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein oder spenden Sie uns. Informationen und Beitrittsformulare gibt's unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Aber nicht nur bei der Post geht es um mehr Lohn und Gehalt als Ausgleich für die Inflation. Auch die Tarifrunde des öffentlichen Dienstes für Bund und Kommunen steht an. Auch hier gibt es noch kein Angebot. Die Forderung ist 10,5%, mindestens 500 Euro. Wir fragten bei zwei Kolleginnen aus der Münchner Stadtbibliothek, was ihnen besonders wichtig an der Forderung ist.
Ja, ich finde es auch wichtig, dass die Inflation, die bei 10% oder sogar über 10% liegt und damit die höchste Inflationsrate seit dem Zweiten Weltkrieg ist, dass diese abgeschmälert wird durch einen guten Abschluss, dass wirklich die Kolleginnen und Kollegen dann auch wieder in Zukunft handlungsfähig sind, auch wieder kaufen können. Die Kaufkraft wird durch einen guten Tarifabschluss gestärkt. Und einfach, ja, ist einfach an der Zeit.
Julia, zur Tarifrunde in diesem Jahr. Was ist dir da besonders wichtig und warum findest du die Forderungen gerechtfertigt?
Was ich besonders wichtig finde, ist, dass wir einfach wieder für uns einstehen. Wir hatten jetzt seit 2019 eine Nullrunde, weil wir Corona hatten. Wir haben 2018 sehr, sehr wenig Gehaltserhöhung gehabt. Wir haben im Moment eine Inflation, die schon sehr, sehr gravierend ist. Und ich finde, mit 10% für die letzten zwei Jahre an wieder ausgleichendem Gehalt ist absolut notwendig und gerade für die unteren Lohngruppen auch absolut notwendig, um wieder besser leben zu können, um die Lebensqualität wieder auf das Niveau von 2020 mindestens zu erhöhen.
Und was ist dir sonst noch besonders wichtig?
Ja, mir ist wichtig, dass auch nicht nur ankommt, dass es halt eine normale Tarifrunde ist, weil das wird halt echt knochenhart. Oft sind wir in Tarifrunden gegangen mit ja, Inflationsausgleich, so 1-2%, das wird ja wohl drin sein. 10% ist eine ganz andere Hausnummer und ich hoffe, dass da sehr viel Bewegung reinkommt. Ich wünsche auch den Kolleginnen von der Deutschen Post alles, alles Gute für ihre Tarifrunde und auch für die nächsten Tarifrunden der Länder einen sehr guten Start zu bieten. Genau.
Ja, und du engagierst dich doch jetzt auch in der Jugend. Was ist denn für die Jugend besonders wichtig?
Ja, für Auszubildende ist schon immer das Thema, dass wir gerade in München oder anderen Großstädten einfach dadurch, dass wir natürlich auch weniger Lohn kriegen, einfach ein sehr, sehr gravierendes Problem mit Wohnungsnot haben. Wir kriegen prozentual nur die Münchenzulage, also auch weniger als normal. Obwohl wir in derselben Stadt wohnen, kriegen wir weniger. Wir haben mit den Fahrtkosten zu kämpfen. Wir fordern für die Auszubildenden 200 Euro mehr. Wir fordern eine garantierte Übernahme nach geschaffter Ausbildung, damit wir Planungssicherheit haben, damit wir Wohnungen suchen können, damit wir auch gerade auf dem Wohnungsmarkt die Zusage machen können, ja, wir bleiben hier, wir haben einen festen Job, ich werde übernommen, und dann macht das Leben sehr, sehr, sehr viel einfacher. Und auch noch viele andere Sachen. Und wenn euch das interessiert, kommt gerne bei der Verdi Jugend vorbei. Wir machen auch Stammtische. Schaut einfach bei Instagram vorbei. Und da findet ihr alle Informationen, die ihr braucht. Verdi Jugend Muck.
Soweit also zwei Stimmen von Kolleginnen aus dem öffentlichen Dienst, deren erste Verhandlungsrunde erwartungsgemäß ohne Angebot der Arbeitgeberseite endete. Dass die Forderung wichtig und richtig ist, bekräftigt noch einmal eine Pflegekraft auf der Streikversammlung der Postgewerkschaft, wo sie die Solidarität mit den Postbeschäftigten äußerte.
Ich bin heute hier, um auch euch nochmal die Solidarität zu überbringen. Ich bin selber Pflegekraft, komme aus der Nachtschicht, und ich glaube, ich sehe hier viele Kolleginnen, die wissen, was es bedeutet, in so einem körperlich anstrengenden und vor allem im Schichtdienst auch festzustecken. Ich habe euch zu Beginn ein Zitat mitgebracht. Das hat Frank Appelt, der CEO von der Deutschen Post DHL, letztes Jahr rausgehauen. Die ersten drei Quartale des Jahres waren dank des internationalen DHL-Geschäfts die erfolgreichsten unserer Unternehmensgeschichte. Die Basis unseres Erfolgs sind unsere hervorragend ausbalanciertes globales Logistikgeschäft und unsere engagierten Beschäftigten. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht Herr Appelt und nicht die Aktionärinnen und Aktionäre, die sich gerade über eine Dividendenerhöhung freuen, haben diesen enormen Gewinn erwirtschaftet, sondern ihr wart es. Und ich finde, es ist ein krassen Applaus wert. Und ich finde, ihr habt damit verdient, dass ihr damit auch ordentlich entlohnt werdet und dass ihr diese 15% bekommt. Aber ich finde, er hat auch was ganz Wichtiges gesagt. Der Konzern, gegen den wir hier streiken, das ist ein internationaler Konzern. Und ich kann euch sagen, die Gewerkschaftsbewegung, die ist eine internationalistische Bewegung. Und das ist kein Widerspruch zu all den Beschäftigten in den anderen Ländern, die vielleicht wegen beschissenerer arbeitsrechtlicher Situation noch besser ausbeuten lassen als wir hier. Sondern wir sind solidarisch mit ihnen. Und auch die Beschäftigten, die nicht hier in diesem Land hier gerade zum Streik aufrufen, haben diese 15% verdient. Das ist aber völlig klar. Die Lebenshaltungskosten sind im vergangenen Jahr schmerzhaft gestiegen. Schon letzten Januar, Februar, finde ich, hat man an der Supermarktkasse gemerkt, dass man für das Geld, für das man früher vielleicht einen Wocheneinkauf machen konnte, gar nicht mehr so wahnsinnig weit kommt. Und diese Preissteigerungen, die tun doch ganz denen besonders weh, die tun uns besonders weh, weil wir noch nie in der Situation waren, uns auch nur im Traum zu überlegen, was wir mit dem überschüssigen Geld am Ende des Monats machen sollen. Und deswegen ist es völlig richtig, dass ihr euch in der Befragung dafür ausgesprochen habt, hier für 15% auf die Straße zu gehen. Es kann nämlich nicht sein, dass hier von einer Verarmung, von unserer Verarmung hier erwartet wird, dass wir weiter auf Kosten der Dividenden der Aktionäre hier arbeiten gehen. Wer nämlich davon redet, dass es sowas wie eine Lohnpreisspirale gibt, der meint im Unterschied einfach nur, dass er bereit ist, in Kauf zu nehmen, dass sich weite Teile der Bevölkerung massive Reallohnverluste erleiden. Ich möchte aber auch noch mal was anderes hinaus hier heute. Auch als Pflegekraft, als Mitglied der Gewerkschaft der systemrelevanten Berufe. Als ich meinen Paketboten vor ein paar Wochen darauf angesprochen habe, dass es hier um eine Tariferhöhung für ihn geht, hat er gemeint, naja, mehr Geld wäre schon nett, aber vor allem eine Entlastung wäre eigentlich auch ganz gut. Der kommt nämlich oft nicht mehr hinterher. Der kann mir oft die Pakete nicht zustellen, weil die Arbeitszeit überschritten wurde und das Auto noch halb voll mit Paketen ist. Und auch das kann ich euch berichten. Ich weiß, wie das sich anfühlt, in dem Beruf zu arbeiten, in dem man mehr Arbeit hat, als man eigentlich schaffen kann, und wie frustrierend das am Ende des Tages ist. Deswegen, ich wünsche euch eine erfolgreiche Tarifrunde. Sie ist wegweisend für auch das, was uns in den anderen Tarifrunden hier bevorsteht. Wir, ob im TVÖD, die Kolleginnen von der MVG, wir sind alle solidarisch mit euch, und eure Lohnerhöhung wird am Ende unsere Lohnerhöhung sein. Deswegen Freundschaft und Glück auf!
Steigerungsformen des Luxus.
Eigenes Auto.
Eigene Villa.
Eigene Meinung. Kurt Tucholsky.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
zum Schluss unseres Berichts über die Streikversammlung am vergangenen Montag hörten Sie eine Kollegin aus dem Pflegebereich. Sie schilderte deutlich, wie wichtig es ist, systemrelevante Berufe besser zu entlohnen und dass sie dringend Entlastung brauchen, sprich mehr Personal muss her. Im folgenden Beitrag handelt es sich um einen Podcast von Radio Lora zum Thema Gesundheitssystem am Anschlag, die Krankenversorgung in den Kliniken. Wir diskutierten mit drei Expertinnen im Bereich Gesundheitspolitik. Dr. Jenny Aufenberg von der Arbeitnehmerkammer Bremen, mit Grit Genster von Verdi und mit Dr. Cornelia Heinze von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Aber hören Sie selbst.
Wirtschaftspolitik Neudenken. Ein Podcast von Radio Lora. In Kooperation von Lora München mit der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e.V., der Arbeitnehmerkammer Bremen, ATTAC und im Bereich Wirtschaftspolitik bei Verdi. Heute zur Krankenversorgung in den Kliniken.
Und ich glaube, es ist fair zu sagen, wenn man den Anspruch wie folgt beschreibt: Wir stehen am Vorabend einer notwendigen Revolution im Krankenhaussektor. Das System der Fallpauschalen hat dazu geführt, dass die Krankenhäuser immer mehr versucht haben, durch mehr Leistungen die Gewinne oder zumindest das Vermeiden von Verlusten zu realisieren.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wirtschaftspolitik neu denken, heute zum Thema Gesundheitswesen am Anschlag, was tun? Und begonnen hat er mit markigen Worten unseres Gesundheitsministers Karl Lauterbach, die die aktuelle Situation treffend beschreiben. Tatsächlich ist die Vorstellung, im Notfall auf professionelle Hilfe in einem Krankenhaus angewiesen zu sein, nie schön. Doch derzeit versetzt sie besonders viele Menschen in Angst und Schrecken. Es gibt ständig neue Horrormeldungen von zu wenig freien Betten, von geplanten Klinikschließungen, von Verlegungen in weit entfernte Häuser und vor allem von viel zu wenig Personal. Wieso ist in einem der reichsten Länder der Welt das Gesundheitswesen und damit auch die Situation der Krankenhäuser am Anschlag? Und warum ist das so? Wie schaut es in anderen Ländern aus und wie könnte es besser laufen? Das alles wollen wir in diesem Podcast besprechen. Und dann gibt es da noch die neuen revolutionären Pläne zur Krankenhausreform von Karl Lauterbach, den Sie eben im O-Ton hören konnten. Vorgestellt hatte sie der Bundesgesundheitsminister auf einer Pressekonferenz, nachdem die Bund-Länder-Gruppe für die Krankenhausreform am 5. Januar getagt hatte. Kann die Lauterbachsche Revolution die Situation wirklich verbessern? Kommt sie rechtzeitig und reicht sie aus für ein herumreisendes Ruder, um das Gesundheitswesen nicht weiter gegen die Wand fahren zu lassen? Das alles diskutieren wir in den nächsten Minuten mit drei Expertinnen. Da ist zunächst Dr. Jenny Aufenberg von der Arbeitnehmerkammer Bremen. Sie ist dort Referentin für Gesundheits- und Pflegepolitik. Des Weiteren diskutieren wir mit Grit Genster. Sie ist bei Verdi Bereichsleiterin für das Gesundheitswesen und für Gesundheitspolitik zuständig. Und die dritte im Bunde ist Dr. Cornelia Heinze von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Sie bearbeitet dort schwerpunktmäßig die Bereiche soziale Dienste, Gesundheit und Pflege sowie den öffentlichen Dienst. Unsere LoRa-Mitarbeiterin Martina Helbing hat mit Ihnen im Vorfeld gesprochen.
Schön, dass Sie zugeschaltet sind bei uns. Wir haben eine bundesweite Schaltung über Leipzig, Berlin und Bremen. Überlastetes Personal gibt es nicht nur seit Corona und nicht nur bei Pflegekräften. Leere Betten wegen des Personalmangels und finanzielle Not. Grit Genster von Verdi. Woran liegt denn der Fachkräftemangel?
Na, vor allem ist es so, dass die schlechten Arbeitsbedingungen verhindern, dass die erforderlichen Kräfte gehalten und gewonnen werden können. Das Personal arbeitet am Anschlag, nicht erst seit der Corona-Krise. Auch vorher war das schon so. Entscheidend sind die Rahmenbedingungen, die müssen neu geregelt werden.
Was sagt denn die Arbeitnehmerkammer Bremen, Jenny Aufenberg? Fehlt Geld im System oder ist es einfach nur falsch verteilt?
Ja, das ist auf jeden Fall eine komplexe Frage. Und die Fallpauschalen wurden schon angesprochen in den Einspielern. Die sind auf jeden Fall zu einem ganz großen Teil dafür verantwortlich.
Dr. Cornelia Heinze, Sie waren ja in den 90er Jahren Krankenhausdezernentin in einer Stadt in Niedersachsen und somit auch für eine städtische Klinik zuständig. War die Situation, der Pflegenotstand damals auch schon so schlimm?
Darauf gibt es eine geteilte Antwort. Die Personalausstattung in der Pflege war deutlich besser als heute. Daran hatte Anteil, dass es in der ersten Hälfte der 90er Jahre eine Personalbemessung gab. Die hat dazu geführt, dass bis 1996 bundesweit über 20.000 Pflegekräfte zusätzlich eingestellt wurden. Die wurde dann abgeschafft, weil wettbewerbsfeindlich. Die Tarifbindung auch war damals deutlich besser. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Chefärzte, nicht alle, ich nehme die Kindermedizin ausdrücklich aus, eine Politik der aggressiven, das muss man so drastisch formulieren, der aggressiven Sicherung ihrer Machtinteressen und ihrer Privilegien betrieben haben. Patientenwohl nachrangig. Kooperation, Fehlanzeige. Agieren auf Augenhöhe, Fehlanzeige. Auch keine Kooperation mit dem niedergelassenen Bereich, wo die Platzhirsche die gleichen Strategien verfolgt haben.
Unsere Expertinnen haben bereits eine Vielzahl kritischer Punkte angesprochen. Schlechte Arbeitsbedingungen, die Fallpauschalen, eine verbindliche Personalbemessung. Aber es war auch die Rede von der Sicherung der Machtinteressen und den Privilegien von Ärzten und von einem System, das nicht dem Patientenwohl dient, sondern der Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Diese Punkte wird unser Podcast weiter vertiefen. Kommen wir nun zur ersten Diskussionsrunde mit Dr. Cornelia Heinze von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Dr. Jenny Aufenberg von der Arbeitnehmerkammer Bremen und Grit Genster von Verdi. Im ersten Diskussionsblock geht es vor allem um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in den Kliniken. Wir wollten wissen, warum so viel Personal abwandert oder die Arbeitszeiten reduziert. Dazu fragten wir im Vorfeld eine, die es wissen muss. Ingrid Greif, sie ist Gesamtbetriebsratsvorsitzende von den Münchenkliniken. Wie ist die Situation in den städtischen Kliniken der Landeshauptstadt?
Also wir leiden unter Personalmangel, nicht nur die Pflege, sondern also schon natürlich akut die Pflege, auch aber in den Laboren, in vielen anderen Bereichen kriegen wir auch kein Personal mehr und das spüren wir natürlich, indem wir jetzt viele Betten schließen müssen. Zeitweise allein in Bogenhausen waren es 500 und das ist natürlich sehr, sehr viel. Wie es momentan ist, kann ich es nicht sagen, ob das jetzt wieder besser war. Natürlich auch dem geschuldet, dass viele Kolleginnen noch dazu krank waren, zu denen, die gegangen sind. Aber wir haben einen massiven Pflegemangel. Wirklich massiv, so dass es sich jetzt auf die Betten ausschlägt. Und das Problem ist, dass natürlich unsere Notaufnahmen überlaufen, weil die Leute kommen trotzdem. Wir sind ein kommunales Unternehmen, was alles aufnimmt und die Notaufnahmen, wir sind 24-Stunden-Betrieb und dann lagern sich die Patientinnen in den Notaufnahmen und können nicht abverlegt werden von den Notaufnahmen. Und das Personal in den Notaufnahmen ist am Ende. Die wissen nicht mehr, wo vorne und hinten.
Das hört sich ja ziemlich dramatisch an, was die Betriebsrätin dort schildert. Grit Genster von Verdi. Ist die Schilderung von der Münchenklinik eine Ausnahme oder schaut es überall so aus?
Nein, das Münchner Beispiel, was wir gerade gehört haben, ist keine Ausnahme, sondern die Überlastung, die erleben wir überall in allen Krankenhäusern in ganz Deutschland. Und es ist so, dass zu wenige Pflegepersonen zu viele Patienten versorgen müssen. Und nicht selten ist es der Fall, dass eine Fachkraft nachts allein bis zu 30 Patientinnen und Patienten auf einer Station versorgen muss. Das führt dazu, dass die Pflegefachkräfte das, was sie gelernt haben, nicht umsetzen können. Und das bedeutet auch eine psychische Belastung. Wenn man weiß, was eigentlich notwendig ist für die Versorgung der Patientinnen und Patienten, aber es mangelt an Zeit, das Wissen der Pflegefachkräfte, der Pflegefachpersonen umzusetzen. Aber wir haben auch die Situation, dass wir in den Krankenhäusern überdurchschnittlich hohe Krankheitsquoten haben und auch deshalb immer mehr Betten gesperrt werden müssen, nicht mehr belegt werden können. Und das führt zu der Situation, wie es die Kollegin Greif gerade beschrieben hat. Die Ursachen dieser fatalen Entwicklung liegen einerseits in der Finanzierung des Krankenhaussystems, in der Krankenhausfinanzierung. Seit fast 20 Jahren haben wir das Fallpauschalensystem mit den falschen Anreizen, dass es sich gelohnt hat, beim Personal zu sparen. Und hinzu kommt, dass wir in Deutschland keine Vorgaben durch den Gesetzgeber haben, wie die Personalausstattung sein muss, um eine bedarfsgerechte Versorgung zu übernehmen. Und die Pflegepersonaluntergrenzen, die es jetzt seit ein paar Jahren gibt, die sind da keineswegs geeignet, um eine sichere und gute Versorgung zu gewährleisten. Und deshalb haben wir eine Berufsflucht, die wir erleben. Und auf der anderen Seite ist auch die Versorgungsqualität gefährdet für die Patientinnen und Patienten.
Wie wirkt sich die Fehlentwicklung aus, Jenny Auffenberg?
Genau, Grit Genster hat das ja gerade schon angesprochen. Wir sehen das aber auch an hohen Ausstiegsquoten, also bereits in der Ausbildung und in den ersten Jahren danach. Das sind also schon ein Viertel der Auszubildenden, die während der Ausbildung aussteigen. Ein weiteres Viertel in den ersten 5 Jahren nach Beendigung der Ausbildung. Und wir haben in unserer Studie Ich pflege wieder wenn, wo wir ausgestiegene und Teilzeitpflegekräfte befragt haben, festgestellt, dass dafür haben wir errechnet, dass im Schnitt knapp ein Drittel aller Pflegekräfte innerhalb von 8 Jahren aus dem Beruf aussteigt. Und natürlich ist auch die Reduzierung der Arbeitsstunden eine Reaktion auf die hohen Arbeitsbelastungen.
Wie viele Vollzeitstellen könnten wieder akquiriert werden, wenn sich die Arbeitsbedingungen ändern?
Kannst du vielleicht nochmal allgemein sagen, wir haben 12.700 Fragte in der Studie gehabt, also sowohl Teilzeitpflegekräfte als auch ausgestiegene Pflegekräfte. Und wir haben eine sehr hohe Bereitschaft festgestellt, die Stunden zu erhöhen oder auch wieder einzusteigen in den Beruf unter den richtigen Arbeitsbedingungen. Also die Hälfte aller Teilzeitpflegekräfte neigt einer Stundenerhöhung zu. Genauso sagen auch 60% der ausgestiegenen Pflegekräfte, unter den richtigen Arbeitsbedingungen wären sie auch bereit, wieder in ihren Beruf einzusteigen. Und jetzt komme ich zu den Zahlen. Also insgesamt 860.000 ausgestiegene Pflegefachkräfte haben. Also das ist wirklich sehr überraschend auch für uns gewesen, dass es so viele sind. Und wenn man das jetzt mit der Bereitschaft kombiniert, die wir abgefragt haben in der Studie, dann hätten wir 260.000 ausgestiegene Pflegefachkräfte, die bereit wären, unter den richtigen Arbeitsbedingungen zurückzukommen. Und wir hätten nochmal ein weiteres Vollkräftepotenzial von 40.000, das zusätzlich durch Stundenerhöhung von Teilzeitpflegekräften zur Verfügung stünde.
Am Anfang hat Dr. Cornelia Heinze ja auch gesagt, dass es auch Machtstrukturen gibt. Vielleicht machen wir einen ganz kurzen Exkurs in andere Länder. Vielleicht können Sie umreißen, ob das ein deutsches Problem ist.
Es ist in Deutschland ein sehr, sehr großes Problem. Es ist in anderen Ländern ein geringeres Problem. In den Ländern mit staatlichen Gesundheitssystemen, das war Pionier, Großbritannien nach 1945, dann ab den 60er Jahren alle 5 nordisch-skandinavischen Länder und mit Einschränkungen ab den 70er Jahren Italien, Spanien, Portugal. In diesen Ländern ist die Pflege grundständig akademisiert, teilweise schon seit den 50er Jahren, seit 1958 in Schottland, die anderen Länder sind später gefolgt. Das hat zur Folge, dass die Pflege auf Augenhöhe mit der Medizin agiert. Das heißt, da ist die Kooperation strukturell angelegt. Und die Länder mit Pflichtversicherungssystemen tun sich sehr schwer. Aber als letztes Land hat nun Österreich entschieden, dass ab 2024 die Fachkräfte nur noch auf Fachhochschulen ausgebildet werden, sich dann nach 3 Jahren und Bachelorabschluss spezialisieren können für Altenpflege, für Kindermedizin und so weiter und Assistenzkräfte auf Schulen ausgebildet werden. Und das hat zur Folge, dass die Pflege aufgewertet wird. Und da sind wir in Deutschland sehr, sehr weit davon entfernt.
Ja, auf Augenhöhe Pflege und Ärzte, was sagt Verdi?
Richtig ist, dass Hierarchien im Gesundheitswesen abgebaut werden müssen. Wir erleben, dass immer mehr Beschäftigte in den Krankenhäusern Grenzen setzen und nicht mehr einspringen, die Fehlentwicklungen im System durch eigenes über die Grenzen gehen, über psychische und physische Grenzen gehen, ausgleichen, sondern Grenzen setzen. Und das erleben wir sehr konkret in den Entlastungsbewegungen. Immer mehr Beschäftigte in Krankenhäusern setzt Tarifverträge durch, die Entlastung bringen.
Jenny Aufenberg,
sehr genau. Ich würde gerne nochmal auch auf die Bedingungen zurückkommen, die befragten Pflegekräfte in unserer Studie angegeben haben. So zu den Hauptmotivationsfaktoren gehört schon auch allererster Stelle der Faktor, mehr Zeit zu haben für eine gute Pflege, für menschliche Zuwendung, nicht unterbesetzt arbeiten zu müssen. Und dann auch ganz explizit der Wunsch nach einer verbindlichen und bedarfsgerechten Personalbemessung, wie Sigrid Genster hier gerade schon angesprochen hat. Und dann war ein weiterer ganz wichtiger Faktor, einer, den Cornelia Heinze gerade auch angesprochen hat, den wir unter gute Führung und Kollegialität zusammenfassen können. Also wertschätzende Vorgesetzte, die sensibel sind für die hohe Arbeitsbelastung, aber auch vor allem in den Kliniken wichtig, die Augenhöhe gegenüber der Ärzteschaft und dann eine wichtige Ressource, der faire Umgang unter den Kolleginnen und Kollegen. Genau, außerdem aber wichtig, die verlässlichen Arbeitszeiten. Also da geht es weniger um die Arbeitszeitlage, also Nacht- und Wochenenddienste, sondern mehr um darum, keine Überstunden machen zu müssen, pünktlich Feierabend machen zu können, nicht aus der Freizeit einspringen zu müssen. Der Vorrang des Patientenwohls vor betrieblichen Interessen ist die wichtigste Form der Anerkennung ihrer Arbeit für unsere befragten Pflegekräfte gewesen.
Halten wir fest, es ist Geld im System, sehr viel Geld. Gleichzeitig ist die Situation für die Beschäftigten aber katastrophal. Betten gibt es ebenfalls genug, aber viel zu wenig Personal. Das ist abgewandert. Jenny Aufenberg berichtete uns von einer Studie, an der die Arbeitnehmerkammer Bremen mitgewirkt hat. Demnach sind es inzwischen bereits 860.000 Pflegekräfte, die die Branche verlassen haben. Doch wären die Arbeitsbedingungen besser und gäbe es gesicherte Arbeitszeiten und Schichten, eine bessere Kooperation auf Augenhöhe mit Vorgesetzten und ÄrztInnen und mehr Zeit an und für die PatientInnen, dann würden die abgewanderten Kräfte gerne wieder in ihren alten Beruf zurückkommen oder Stunden aufstocken. In der Summe ergebe das zusätzlich 300.000 Vollzeitarbeitsplätze, mindestens. Interessant ist auch, dass in anderen europäischen Ländern die Pflege grundständig akademisiert wurde. So steht die Pflege auf Augenhöhe mit der Medizin, was dieses Berufsfeld erheblich aufwertet. In Deutschland sind wir da noch meilenweit davon entfernt. Und nur durch Druck der Charité-Beschäftigten in Berlin, in Nordrhein-Westfalen und anderswo für einen verbindlichen Entlastungstarif, der die Personalbemessung festschreibt, wurde die neue Pflegepersonalbemessungsregelung PPR 2.0 auf den Weg gebracht. Wir haben es anfangs gehört, unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht das Land am Vorabend einer Krankenhausrevolution, obwohl Lauterbach einst selbst das System der Fallpauschalen befürwortet hatte, kommt er nun zu der Erkenntnis, dass Fallpauschalen und das sogenannte DRG-System, das uns gleich Grit Genster von Verdi genauer erklären wird, zu einer ungesunden Ökonomisierung der Krankenhausfinanzierung geführt haben. Kann und wird Lauterbach das jetzt verändern? Und wenn ja, wie? Natürlich wollten wir von unseren Expertinnen wissen, wie Sie die Absichten des Bundesgesundheitsministers kommentieren.
Das Ziel wird es daher sein, dass wir auf der Grundlage der Vorschläge der Regierungskommission Krankenhaus einen Reformentwurf entwickeln, wo wir das System der Fallpauschalen systematisch überwinden wollen und wo dann eben sogenannte Vorhaltepauschalen, Vorhaltekosten eine viel größere Rolle spielen, wo Leistungskomplexe eine Rolle spielen und wo dieser Hamsterrad-Effekt, diese Durchökonomisierung der Medizin vermieden wird.
Wie funktioniert denn die sogenannte Durchökonomisierung? Ist es denn so, dass die Fallpauschalen überwunden werden mit der Lauterbachschen Revolution und den Vorschlägen, Vorhaltekosten einzuführen?
Ich starte mal und möchte noch mal ganz kurz erklären, wie eigentlich das DRG-System funktioniert und warum wir von einer Durchökonomisierung sprechen, wenn wir über das bisherige Krankenhausfinanzierungssystem reden. DRG-System ist es so, dass die einzelnen Leistungen im Krankenhaus ein Preisschild umgehängt bekommen. Und wer mit dem Fall Gewinne machen will, der muss mit den realen Kosten deutlich unter der Pauschale bleiben. Das gibt genau den Anreiz, die Kosten möglichst gering zu halten, weil das die Gewinnmarge erhöht. Und das bedeutet aber auch, dass in den nicht profitorientierten Krankenhäusern, also die Träger, kommunalen Träger, öffentlich-rechtlichen Träger, konfessionellen Träger, ihre Kosten auch nicht dauerhaft über dem Durchschnitt, über den Fallpauschalen liegen dürfen. Sonst machen sie Verluste und gefährden letztendlich ihre Existenz. Dieses Anreizsystem hat aber dazu geführt, dass die Fälle, die besonders personalkostenintensiv sind, wie zum Beispiel die Kindermedizin, die Geburtshilfe, dass die in diesen Bereichen Betten abgebaut wurden. Und das erleben wir jetzt mit den Kinderstationen, die überlaufen und wo viel zu wenig Personal da ist, um die Versorgung sicherzustellen. Auf der anderen Seite wurde viel zu viel operiert. Knieendoprothesen, Herzkatheter, diese Eingriffe lohnen sich, weil sie wenig personalkostenintensiv sind und die Krankenhäuser die Renditen erhöhen können.
Jenny Auffenberg, Karl Lauterbach plant ja nun, die Fallpauschalen durch die Vorhaltekosten perspektivisch zu überwinden. 40-60%, je nach Klinik, sollen erstattet werden für die Vorhaltung von Leistungen, zum Beispiel für die Notfallmedizin, Kinderabteilung und Geburtshilfe.
Auch vielleicht nochmal zur Einordnung, diese 40-60%, die setzen sich nicht nur durch die Vorhaltepauschalen zusammen, sondern da sind auch die Pflegebudgets, die ja schon ausgegliedert wurden. Also die Pflegepersonalkosten wurden ja schon aus den Fallpauschalen komplett ausgegliedert, beziehungsweise die Pflege am Bett. Und so kommt man dann auf die 40-60%. Und man kann tatsächlich nicht von einem Paradigmenwechsel sprechen, weil eben immer noch 40-60% über die Fallpauschalen refinanziert werden. Und die Anreize also gar nicht ausgesetzt werden zu Mengensteigerungen. Und sogar die Vorhaltepauschalen, die basieren ja auch immer noch auf der Anzahl der Behandlungen. Also da wird die Anzahl der Fälle von 2022, 2023 zugrunde gelegt. Auch da gibt es wieder einen Anreiz zur ökonomisch motivierten Mengenausweitung. Und dann kann man auch noch sagen, warum werden da jetzt Vorhaltepauschalen gezahlt und nicht selbstkostendeckend? Es werden eben nicht die Vorhaltekosten erstattet, sondern da auch wieder pauschale Beträge gezahlt. Vielleicht können damit jetzt die unterfinanzierten Bereich, also vor allem die Intensivmedizin, die Notfallmedizin, die Geburtshilfe und Neonatologie auf Entlastung hoffen. Aber die ganze Reform soll ja auch kostenneutral durchgeführt werden. Das heißt, das Geld wird ein bisschen anders verteilt, aber es kommt nicht mehr Geld ins System.
Jetzt würde ich kurz mal fragen, ist das was Deutschlandspezifisches mit diesem DRG-System, mit den Fallpauschalen? Frau Dr. Heinze von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik.
Also es gibt international relativ viele Länder, die Fallpauschalen haben, wo die Fallpauschalen aber überwiegend keine so große Rolle spielen wie in Deutschland und auch teilweise nur ein Instrument sind zur Kategorisierung von Diagnosen und ein Controlling-Instrument und kein Preissystem darstellen. In den skandinavischen Ländern spielen sie in Schweden und in Norwegen eine bedeutsame Rolle. In Finnland sind sie nur ein Controlling-Instrument. In Island existieren sie nicht. Dänemark hat sich weitgehend wieder davon verabschiedet. Und bei Norwegen, wo 50% etwa der Krankenhausausgaben über Fallpauschalen finanziert werden, alle Krankenhäuser sind im Besitz der Regierung, muss man dazu sagen, muss man sehen, dass die Personalausstattung, Pflege, auch bei den Ärzten, doppelt so gut ist wie in Deutschland. Das heißt, es gibt dieses Problem von Pflege arbeitet an der Kante in Norwegen gar nicht. Und interessant ist der österreichische Fall. In Österreich ist es so, dass sich der Krankenhausbereich in zwei Sektoren unterteilt. Es gibt einen Sektor, der über Steuern finanziert wird, über Landesfonds. Dort spielen die Fallpauschalen keine Rolle. Sie existieren als Diagnoseinstrument, aber die Länder übernehmen die Kosten, auch die Defizite. Es gibt Kostendeckung über die Ländersteuer finanziert. In diesem Bereich gibt es nur öffentliche Kliniken und ein paar Non-Profit-Kliniken. Dann gibt es einen zweiten Sektor mit gemischter Trägerschaft, über Krankenkassen Beiträge finanziert. Dort spielen DRGs eine größere Rolle. Also das ist ein interessantes Beispiel auch, wie man dafür sorgen kann, dass in öffentlichen Kliniken Fallpauschalen keine Rolle spielen, sondern nur im kommerziellen Bereich.
Halten wir fest, die Vorschläge von Karl Lauterbach werden nicht ausreichen, um die Krankenhausfinanzierung aus der Misere zu holen und die Kliniken mit einer guten, weil bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung auszustatten. Was muss zusätzlich getan werden, wollten wir von unseren Expertinnen wissen. Und welche Modelle gibt es bereits, etwa im europäischen Ausland?
Was muss getan werden? Das DRG-System muss vollständig überwunden werden. Die Krankenhausfinanzierung ist entscheidend, damit die stationäre Versorgung bedarfsgerecht passieren kann. Und dafür braucht es eine vollständige Kostenfinanzierung, ein sogenanntes Selbstkostendeckungsprinzip, was gleichzeitig auch eine Transparenz herstellt und was sicherstellt, dass die Sozialversicherungsbeiträge und die Steuern, aus denen sich das deutsche Krankenhaussystem finanziert, im System bleiben und der Versorgung zugutekommen. Es ist nicht einzusehen, dass aus Sozialversicherungsbeiträgen Renditen finanziert werden, Aktionärsinteressen bedient werden. Es ist wichtig, dass das Gesundheitswesen insgesamt gemeinwohlorientiert organisiert wird und insbesondere auch die Krankenhäuser nicht kommerziellen Interessen unterliegen. Krankenhäuser braucht es für die Daseinsvorsorge genauso wie Feuerwehren. Und sie müssen sich nicht rentieren, sie müssen einfach da sein und den Versorgungsbedarf decken. Das ist ganz wichtig.
Jenny Aufenberg von der Arbeitnehmerkammer Bremen, möchten Sie was ergänzen?
Ich wollte noch mal daran erinnern, dass wir in der politischen Diskussion auch schon viel weitreichendere Vorschläge gehört haben. Also zu Anfang der Pandemie haben wir von AOK und der Deutschen Krankenhausgesellschaft die Forderung gehabt, zu einer komplett kostendeckenden Vergütung, wie Gensa sie gerade angesprochen hat, zurückzukehren. Also da war eindeutig die Feststellung, dass das THG-System überfordert ist mit so einer pandemischen Lage und darauf nicht adäquat reagieren kann. Genauso hatten wir auch schon die Forderung nach der Ausgliederung kompletter medizinischer Bereiche, also nicht nur eine Teilrefinanzierung über Vorhaltepauschalen, sondern wirklich die komplette Ausgliederung medizinischer Bereiche. Und bisher am weitreichendsten war eben die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten. Und da könnte man eben auch ansetzen und weitergehen und zwar einfach alle Personalkosten auch aus dem Fallpauschalensystem auszugliedern und dann eben einem Selbstkostendeckungsprinzip oder also eben einer kostendeckenden Vergütung wieder näher zu kommen. Und da ist ja immer die große Kritik, dass dann die Kosten explodieren würden. Das haben wir, als wir die Selbstkostendeckung hatten, nicht beobachten können. Und von daher würde ich mir da überhaupt gar keine Sorgen machen, dass wir da auch bei einem kostendeckenden System die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gesichert hätten. Und genau, so ein selbstkostendeckendes Prinzip würde ja dann eben auch es verunmöglichen, überhaupt Gewinne im Gesundheitswesen oder jetzt speziell im Krankenhausbereich zu erwirtschaften.
Frau Heinze hatte sich vorhin gemeldet.
Ja, man muss sich anschauen, über welche Instrumente kommt man überhaupt in die Richtung Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand. Denn Deutschland ist bei der Privatisierung von Kliniken sowas wie der Europameister. Und das geht ungebrochen fort. Und hier sehen wir auch wieder, wenn wir international den Blick weiten, dass es Möglichkeiten gibt, in eine andere Richtung zu gehen. Ich will wieder auf Österreich eingehen. Burgenland, Gesetz von Ende 2019, bezieht sich jetzt auf die Langzeitpflege, aber das kann man auch in den Klinikbereich, der ja in Österreich anders organisiert ist, beziehen. Da gibt es ein Gesetz, das sagt, ab sofort genehmigen wir nicht mehr profitorientierte Heime. Die bekommen keine öffentliche Refinanzierung mehr. Und alle existierenden Heime haben 4 Jahre Zeit, ihre Rechtsform so zu verändern, dass sie gemeinwohlorientiert wirtschaften. Das heißt, dass keine Gewinne mehr ausgeschüttet werden an Aktionäre, sondern dass Gewinne ausschließlich dafür genutzt werden, um im konkreten Pflegeheim durch Investitionen zu einer Verbesserung zu kommen. Man müsste also in Deutschland den Kontrahierungszwang abschaffen und bei den Ländern schrittweise dafür sorgen, dass die Refinanzierung von rein kommerziellen, profitorientierten Häusern beendet wird.
Was sagen die anderen zwei dazu?
Eigentlich ist dem jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Frau Dr. Heinze hat ihn mögliche Instrumente, die in anderen Ländern funktionieren, beschrieben. Da kann sich Deutschland ein Vorbild nehmen. Und es ist wichtig, dass der Gesetzgeber solche Instrumente Schritt für Schritt umsetzt. Da werden wir uns als Gewerkschaft Verdi jetzt in den nächsten Wochen und Monaten für einsetzen, dass es in die richtige Richtung geht. Aber da gibt es noch viel zu tun.
Was halten Sie denn von einer solidarischen Bürgerversicherung?
Verdi setzt sich ein für die Bürgerversicherung, ganz klar. Denn Deutschland leistet sich mit der dualen Krankenversicherung in Europa ein ziemlich einmaliges und auch teures System, was unsolidarisch ist und wo sich die starken Schultern in der Gesellschaft nicht an der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung beteiligen. Und muss die Bürgerversicherung kommen? In der aktuellen Ampelkoalition unter Beteiligung der FDP ist dieses Ziel ziemlich weite Ferne gerückt.
Frau Dr. Heinze, ja, ich möchte mich anschließen an das, was Frau Genster ausgeführt hat und zwei Sachen ergänzen. Erstens, am leichtesten umzusetzen ist eine Bürgerversicherung in der Langzeitpflege, weil wir da einen gleichen Leistungskatalog haben im privaten Bereich und im gesetzlichen Bereich. Bei der Krankenversorgung ist es sehr viel schwieriger, weil dort die Gegebenheiten sehr unterschiedlich sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich komme noch mal wieder auf Österreich zurück, in den skandinavischen Ländern gibt es keine Versicherungen und keine Versicherungslogik. Nur für ergänzende Leistungen, die nicht im öffentlichen System sind, greifen. Aber in Österreich ist interessant, dass Österreich keinen Wettbewerb eröffnet hat, sondern die Kassen so fusioniert hat, dass es nur noch 5 Kassen gibt. Die Beamten wurden auch einbezogen in das System der Gesundheitskasse Österreich, die über 80% der gesamten Bevölkerung versichert. Darüber gibt es dann noch 4 weitere Kassen. Und das ist schon ein gewaltiger Schritt in Richtung einer Bürgerversicherung. Also das geht, bismarcksche Tradition, aber ein ganz anderer Pfad, auf dem Österreich unterwegs ist.
Ja, ich kann vielleicht auch noch mal ergänzen, als Arbeitnehmerkammer sprechen wir uns auch ganz klar für eine Bürgerversicherung aus. Also das heißt für eine Versicherung, in die alle BürgerInnen, also auch die Selbstständigen und Beamtinnen und Beamte einzahlen, in die auch am besten alle Einkommensarten einbezogen würden, also auch Mieten und Kapitaleinkommen. Jetzt hatten wir es ja schon angesprochen, mit der aktuellen Koalition ist das eher unwahrscheinlich, dass wir sie bekommen werden. Aber es wären auch Zwischenschritte denkbar. Also man könnte anfangen mit einem Risikostrukturausgleich zwischen den privaten und gesetzlichen Krankenkassen, weil in den privaten Krankenkassen ja eben die breiten Schultern versichert sind und auch die besseren Risiken. Und durch so einen Risikostrukturausgleich würden die dann zumindest zum Teil an einem Solidarausgleich beteiligt werden.
Das waren zahlreiche Vorschläge. Eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen, brächte eine solidarische Finanzierung des Gesundheitssystems. Das würde ein Ende der DRGs und der Fallpauschalen bedeuten und die Selbstkosten der Kliniken müssten erstattet werden. In der Ampelkoalition blockiert die FDP sowohl eine Reform der Kranken- als auch der Rentenversicherung in Richtung eines gerechteren Systems, in das alle einzahlen müssen. Da kann nur Druck von der Straße helfen oder Zwischenschritte. In Österreich etwa werden die Beamten in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen und profitorganisierte Heime bekommen keine Zuschüsse mehr, wie Cornelia Heinze schilderte. Es geht also auch so. Offensichtlich muss Druck von den Betroffenen kommen. Das interessierte uns zum Schluss. Wie geht es mit den Kämpfen weiter und was kann getan werden, um die vorhin skizzierten Ziele zu erreichen, fragten wir als erstes Grit Genster von Verdi.
Ja, die Beschäftigten in den Krankenhäusern organisieren sich weiter, setzen Grenzen und die Entlastungsbewegung geht weiter, weil sich gezeigt hat, sie ist erforderlich. Es ist weiter notwendig, Druck zu machen aus den Betrieben, damit sich etwas ändert an diesen prekären Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern. Das werden wir machen. Wir machen weiter Druck.
Vielleicht kann mir die Jenny Aufenberg von der Arbeitnehmerkammer Bremen noch sagen, gibt es eigentlich auch Bewegung von den potenziell Kranken, von den Bürgern und Bürgerinnen?
Genau, wir als Arbeitnehmerkammer, natürlich sind wir informiert über was in Bündnissen passiert. Und da weiß ich jetzt persönlich zum Beispiel von vielen Bündnissen für mehr Personal im Krankenhaus, für gute Krankenversorgung, für überhaupt eine Gemeinwohlorientierung im Gesundheitswesen, die auch breit getragen wird. Wir hatten in Bremen zum Beispiel auch eine Initiative für ein Volksbegehren für mehr Personal im Krankenhaus, das wahnsinnig Anklang gefunden hat.
Da ist einiges zu tun und es bewegt sich was. Ja, dann noch Frau Dr. Heinze. Es ist Mut erforderlich, Kraft erforderlich, Durchhaltevermögen erforderlich und zwar auch bei den Beschäftigten mit ihren Kämpfen. Es wird massive Widerstände geben, auch gegen das, was jetzt vorgeschlagen wurde. Also wir haben ein vermachtetes Gesundheitssystem mit vielen Akteuren, die alles in Bewegung setzen, um ihre Privilegien zu sichern. Das muss man nüchtern erkennen. Zweite, Herr Lauterbach hat kürzlich erklärt, dass er verbieten möchte, die Übernahme von ambulanten Versorgungszentren durch Investoren, durch Finanzinvestoren. Und das wäre extrem wichtig, denn es besteht die Gefahr, dass Leistungen, die heute in Krankenhäusern erbracht werden, und das ist ja auch politisch so gewollt, verlagert werden in den ambulanten Bereich, finanziert werden über Hybrid-Fallpauschalen und im ambulanten Bereich breiten sich kommerzielle Interessen, Finanzinvestoren teilweise mit Leuten, die in Saudi-Arabien sonst wo sehen und investieren, in Deutschland im Gesundheitssystem für sich als Goldgrube entdeckt haben. Das breitet sich aus. Also es geht nicht nur um den Krankenhausbereich, sondern wir müssen das gesamte System in den Blick nehmen.
Was also wird für eine gute, bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung benötigt? Genau, gute Arbeit. Ohne sie ist eine sichere Gesundheitsversorgung nicht denkbar. Und was brauchen wir, um das zu erreichen? Vor allem Mut. Den Mut, wichtige Schritte zu gehen. Den Willen, notwendige Reformen endlich anzupacken, statt sich weiter in Details zu verzetteln und das dann Revolution zu nennen. Zugegeben, leicht wird das nicht, denn es gibt viele Interessensgruppen, die sehr gut am jetzigen Gesundheitssystem verdienen. Doch es gibt für diesen Weg eine breite Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Sozialverbände, Gewerkschaften und die Kirchen sind mit dabei. Wir brauchen eine Bürgerversicherung, die diesen Namen verdient und in die alle einzahlen. Wir brauchen das Ende der Fallpauschalen und eine Erstattung der Selbstkosten von Kliniken. Kurz gesagt, wir brauchen ein Zurück zur Daseinsvorsorge und ein Ende des Profitstrebens mit der Krankheit von Menschen. Auch Sie, liebe HörerInnen unseres Podcasts, können daran mitarbeiten. Bleiben Sie informiert, unterstützen Sie die Beschäftigten in den Kliniken, wenn sie für ihre Rechte auf die Straße gehen oder gar ihre Arbeit verweigern. Zeigen Sie sich solidarisch. Zum Schluss noch ein Blick auf die nächste Folge unseres Podcasts Wirtschaftspolitik neu denken. Im Februar sprechen wir über Wohnen und Mietentwicklung. Wie schaut's aus auf dem Immobilienmarkt? Also einschalten am 23. Februar um 17 Uhr hier bei Radio Lora München oder auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Verantwortliche Redakteurin für diese Sendung war Martina Helbing, die auch die Diskussion mit den Expertinnen Grit Genster von Verdi, Jenny Auffenberg von der Arbeitnehmerkammer Bremen und Cornelia Heinze von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik leitete. Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Expertise. Mein Name ist Rufus Thiel. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich sage Tschüss, Ciao und Servus.
Wirtschaftspolitik neu denken. Ein Podcast von Radio Lora. Dieser Podcast entsteht in Kooperation von Lora München mit der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e.V., der Arbeitnehmerkammer Bremen, ATTAC und dem Bereich Wirtschaftspolitik bei Verdi.
Werden Sie Mitglied im Lora Förderverein oder spenden Sie uns. Informationen und Beitrittsformulare gibt's unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Ja, das war sie wieder. Unsere Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit der Verdi-Frauen. Heute zu den Themen Streik bei der Post und Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.
Sie hörten Auszüge von der Streikversammlung der Beschäftigten der Post am 6. Februar, auf der auch KollegInnen des öffentlichen Dienstes Solidaritätsgrußworte überbrachten. Und es ging noch einmal um das Gesundheitswesen, speziell die Krankenversorgung in den Kliniken. Dort sind die Beschäftigten ziemlich am Anschlag. Den Beitrag erstellte Lora München in Zusammenarbeit mit ATTAC, der Arbeitnehmerkammer Bremen, der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik und dem Bereich Wirtschaftspolitik von Verdi. Sie hörten Auszüge aus dem Podcast. Dort diskutierten die drei Expertinnen Dr. Jenny Auffenberg von der Arbeitnehmerkammer Bremen, Referentin für Gesundheits- und Pflegepolitik, und Grit Genster, Verdi-Bereichsleiterin für Gesundheitspolitik, und die dritte im Bunde war Dr. Cornelia Heinze von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Wer mehr Podcast-Folgen von Wirtschaftspolitik neu denken hören möchte, kann das problemlos auf der LoRa-Webseite machen oder auf anderen Podcast-Plattformen Ihrer Wahl. Es gibt Podcast-Folgen zu Inflation, Steuern und zur Rente. Sie werden sehen, Sie werden fündig. Mitgearbeitet an der heutigen Sendung haben Martina Helbing, Walburga Rempe und Christiane Bielmeier, die sich jetzt auch am Mikrofon von Ihnen verabschiedet. Die Technik betreuten heute Felix Jakowitz und Amir. Vielen Dank dafür. Eine Wiederholung dieser Sendung können Sie auf DAB Plus heute Nacht um 4 Uhr und am gleichen Tag dann um 13 Uhr hören. Die nächste Sendung der Gewerkschaftsfrauen ist am 8. März zur gewohnten Zeit von 19 bis 20 Uhr zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin gute Unterhaltung mit Radio Lora und Stadt-Land Radio. Soziale und politische Beobachtungen aus München, aus Bayern und darüber hinaus. Bleiben Sie dran!